toen meine Tochter ganz klein war, da hat sie mal, habe ich mal an der Bushaltestelle gestanden und dann hat sie mal zu mir gesagt, Mama, warum redest du immer mit fremden Leuten? War sie drei oder so und jetzt versteht sie das, dass sie weiß, das ist ihr Fach. Das, ich rede immer überall mit allen und das ist halt Teil von wie ich meine Forschung sehe und das hört ja dann auch nie auf. Man ist nie nicht Soziologe.
Ask Different, der Podcast der Einstein Stiftung mit Nancy Fischer.
Bei uns im ersten Stock wohnt Frau Ahnemann, eine gebrechliche ältere Frau, die viel zu viel raucht und die sich regelmäßig aus ihrer Wohnung aussperrt. Dann kommt immer das ganze Haus zusammen, also das Künstlerpärchen aus dem dritten Stock, der Ur-Berliner in der immer gleichen Jogginghose aus dem zweiten Stock, die Italiener aus dem fünften und wir, die kleine Familie aus der vierten Etage. Und sonst grüßen wir Nachbarn uns eigentlich immer nur ganz kurz, aber mit Frau Ahnemann im Flur rumstehen, bis der Schlüsseldienst kommt, das schafft irgendwie immer so eine Gemeinschaft. Warum ich Ihnen das erzähle? Weil ich glaube, dass das unsere heutige Gesprächspartnerin freuen könnte, die Soziologin Prof. Dr. Talja Blokland. Sie forscht nämlich unter anderem zu Nachbarschaftsbeziehungen und Zufallsbegegnungen in der Stadt, aber auch zu Stadtsoziologie und Gentrifizierung. Und sie hat am Einstein-Zirkel Large Scale Organization mitgewirkt. Wir haben also viel zu besprechen. Hallo Frau Blokland.
Hallo.
Wäre jetzt meine Treppenhausgemeinschaft für Ihre Forschung interessant?
Doch, tatsächlich, da es zwei Sachen zeigt. Erstmal, dass man viel voneinander weiß, ohne dass man sich notwendig kennt. Also man weiß genau, wer wohnt im zweiten Stock und wie sieht der aus. Gleichzeitig aber vielleicht nicht unbedingt diese Person bei Name kennt. Und das zeigt auch, dass die Beziehungen untereinander, dass sie schon sehr unterschiedlich sind. Das ist schon, dass man zu Frau Ahnemann weiß, eine andere Beziehung hat als zu anderen Menschen in dem Haus. Und das zeigt halt erstmal, was in meiner Forschung, seit ich mich mit Nachbarschaft beschäftige, schon immer wichtig gewesen ist, ist, dass Nachbar keine Type Beziehung ist, dass man mit manchen Nachbarn eine Abhängigkeitsbeziehung hat, einen Nachbarn, die vielleicht immer laut ist, aber mit wem man eigentlich sich sonst gar nicht austauscht oder gar keine Gespräche führt, dass man andererseits vielleicht mit dieser älteren Dame, wenn sie dann ihr Schlüssel verloren hat, auch mal sich unterhaltet und was für sie tut. Ich helfe dir bei deinem Schlüsselproblem und oder ihnen wird es dann sein, dann sind man nicht bei du. Und sie helfen mir, wenn bei mir den Zucker ausgeht und dann hat man ja eher eine Tauschbeziehung und das zeigt halt, dass welche Type Beziehung wir mit unseren Nachbarn haben, dass das sehr unterschiedlich sein kann und dann haben sie in den Anlauf so gesagt, das würde mich freuen. Naja, das ist ja sicherlich so, dass auf die Ebene der Community Organizing oder Quartiersmanagement oder so sehr dafür plädiert wird, dass es bestimmte gute Nachbarn gibt und dass Nachbarschaft eine moralische Dimension hat und für mich war immer wichtig in meiner Forschung zu schauen, wann ist Nachbarschaft Gemeinschaft und ist es immer so, dass wenn ich mit meinen Nachbarn keine Gemeinschaft erfahre, dass das notwendig heißt, dass ich isoliert und alleine bin oder dass die Nachbarschaft ohne warme, liebevolle Beziehungen nicht funktionieren kann und vor allem in sehr differenzierte Wohngebiete, wo die Lebensstile sehr, sehr groß sind, ist das eine sehr wichtige Frage.
Jetzt haben Sie sozusagen über die nachbarschaftlichen Beziehungen schon gesprochen und so ein bisschen gehört das auch für mich zusammen im Kopf, zumindest mit so zufälligen Begegnungen, zu denen Sie ja auch forschen. Und warum sind denn solche Zufallsbegegnungen, wie vielleicht bei uns im Treppenhaus, aber auch draußen im öffentlichen Raum, warum sind die wichtig für das soziale Gefüge?
Also dafür müssen wir, glaube ich, erstmal gucken, was wir meinen mit sozialen Gefüge. Und das kann man eigentlich auf zwei Seiten sehen. Auf die eine Seite ist es, kann man ein soziales Gefüge oder ein Gewebe sehen als gehäkelt. Da sind die Pfade, die wir haben, recht eng miteinander verbunden. Dann sind es Beziehungen zwischen Menschen, die entweder sich kennen, sich anrufen können, ihren Namen kennen. Und dann sprechen wir in unseren Fachtermen auch von sozialen Netzwerken. Das ist ein gehäkelt Gewebe. Auf die andere Seite haben wir aber in der Stadt viele kurze Begegnungen, die gar nicht zu diesen gehäkelten, festgebundenen Beziehungen führen, aber die eher sehr kurz und sehr fluide sind und bleiben, aber trotzdem auch das Gewebe formen, aber eher mit der Metapher von einer geflochtete Struktur, wo die Faden zwar nebeneinander liegen, aber sich nicht unbedingt langfristig und stark berühren. Die Relevanz der fluide Begegnungen, die liegt dann eigentlich in zwei Bereiche. Auf die eine Seite ist es ein Bereich, was sehr geht über, was eigentlich macht, dass wir uns sicher fühlen in der Stadt und wie wir zu einer halt Öffentlichkeit kommen, wo wir uns vertraut fühlen. Das ist ein Teil. Das andere Teil sind fluide Begegnungen oder auch sehr kurze Kontakte, die wir zum Beispiel, sag mal, beim Elternabend. Die Eltern gehen zum Elternabend, da kennen sie vielleicht gar nicht alle Eltern, wäre insofern nicht ein richtiges Netzwerk. Aber man hört so, wenn man da dann ist, und man hört so nebenbei irgendwelche Sachen und man lernt halt, ohne dass man rausgegangen ist und gesagt hat, komm, ich suche jetzt mal nach neue Erkenntnisse, lernt man viele Sachen nebenbei, da man an andere Orte ist, wo Menschen, die anders sind als wir und halt nicht meine Familie und nicht meine Freunde und nicht meine Bekannte, wo die über Themen reden, worüber ich vielleicht noch gar nicht nachgedacht habe.
Stichwort Elternabend ist vielleicht ganz spannend, weil Sie forschen ja auch jetzt in diesen Zeiten, in der Corona-Pandemie sozusagen, über die Einflüsse der Pandemie auf soziale Netzwerke, auf Begegnungen. Wenn man am Beispiel Elternabend mal weiterdenkt, ist es denn nicht total praktisch, dass da jetzt ganz viel digital stattfindet zum Beispiel?
Praktisch ist es auf jeden Fall für die Menschen, die, was wir in der Literatur Sozialkapital nennen, schon haben. Also wenn ich sehr gut ausgestattet bin, sowohl in finanzieller Sinne, also mein ökonomisches Kapital, habe ich genug Geld, in kulturellen Sinne habe ich genug Zugriff auf Informationen und genug Bildung, und in sozialen Sinne, in dem Sinne von bin ich schon so vernetzt, dass ich eh alle Informationen, die ich brauche, bekomme, dann ist ein digitaler Elternabend ganz praktisch. Man loggt ein, man loggt aus und fertig ist man, und man weiß wieder, dass die Lehrerin gesagt hat, bitte keine Süßigkeiten. Aber die Beiprodukte von Elternabenden, die gehen natürlich verloren, und ich glaube, das erfahren jetzt alle, die diese digitale Welt machen müssen, dass das nebenbei von mal kurz eine andere Mutter irgendwas fragen oder doch mal kurz mit die Lehrerin noch ein Thema ansprechen oder draußen auch beim Rausgehen doch mal überhören, dass andere Menschen noch andere Eltern über irgendwas reden, das geht alles verloren in den digitalen Veranstaltungen.
Sie haben ja in der Corona-Zeit auch Menschen befragt, wie sie mit den Herausforderungen umgehen, wie sie darüber mit anderen Menschen kommunizieren, Lösungen finden. Was ist abgesehen von Elternabenden jetzt von diesen digitalen Veranstaltungen dabei rausgekommen?
Ja, eine Sache, die wir in diese, was in unserer Umfrage ein großes Thema war, ist, was ist eigentlich mit der Stadt passiert, wenn die Stadt dann dicht gemacht hat in den ersten Lockdown? Was heißt es, dass du nicht in die Kneipe gehen kannst, dass du nicht zum Sportverein gehen kannst? Was bedeutet das? Und nicht in die Sinne von, oh, ich finde es schade, ich kann da nicht hin, aber vor allem in, was passiert mit deinen sozialen Kontakten, wenn du da nicht mehr hingehen kannst? Und dann sehen wir, dass Menschen, die sagen, sie vermissen bestimmte Orte sehr, dass das Menschen sind, die an diesem Ort, und das haben wir gefragt, entweder mit Fremden gesprochen haben, die sie von nirgendwo anders kennen, oder dort Menschen gesehen haben, die sie nur an diesem Ort getroffen haben. So, wenn ich zum Beispiel Mitglied einem Fußballverein war und ich bin immer Fußball spielen gegangen, dann habe ich da immer meine Fußballkumpels oder Kumpelinnen, kann man Kumpels gendern? Bin ich nicht so sicher. Aber dann habe ich da getroffen, jetzt treffe ich die nicht mehr. Und was ich vermisse, ist nicht so sehr nur das Fußball selber, aber vor allem auch dieser Austausch.
Und deshalb habe ich auch gelesen, Sie fordern, dass Menschen dann nach der Pandemie wieder mehr Zeit verschwenden. Was soll das bringen?
Das mit dem Zeitverschwenden ist ein bisschen eine andere Ebene als jetzt mit dem Sportverein. Aber es geht ja eigentlich bei den Sportvereinen vor allem darum, oder auch bei den anderen Aktivitäten, das Bringen und Holen von Kindern, haben wir zum Beispiel gefragt, bringen Sie Kinder zu Freizeitaktivitäten. Was ich mit den Elternabend schon ein bisschen erwähnt habe, dass die Gedanke, dass wir lernen können, wenn wir lernen sehen als die Bedürfnis, das jeder von uns hat, in seine Herausforderungen im Alltag neue Wege zu finden, dann ist das Finden von neuen Wegen oder von guten Lösungen zu bestimmten Problemen sehr von Information abhängig. Jetzt können wir natürlich sagen, Information ist überall. Ich fahre meinen Rechner hoch, ich google und dann kriege ich ja das Antwort. Aber ich muss ja wissen, was ich zu fragen habe. Und diese Blase von Wissen, diese Grenze an was wichtig ist oder was die richtige Frage sind, die ich erstmal stellen muss, das wird sehr eingeschränkt, wenn ich nie das Unbekannte begegnen muss. Und das Schöne an Sportvereinen, das Schöne an Cafés, das Schöne an Shisha-Bars, das Schöne an Fußballstadion ist genau das, dass man da die kurzfristige Begegnungen hat mit Menschen, die andere Perspektive auf Sache haben könnte als deine eigenen Freunde. Und deswegen sind diese nebenbei, und da kommt das her von das, von wir müssen mehr Zeit verschwenden, wir müssen Zeit verschwenden, zusammen auf irgendwas warten zu müssen. Da in diesem Zusammensein entstehen die Gespräche, wo ich was lernen kann. Geht aber nicht nur um Lernen, geht auch um ein Gefühl oder eine Erfahrung von Zugehörigkeit in der Stadt, die zustande kommt, da ich mir mit anderen begegne und mit anderen im gleichen Raum bin.
Das heißt also, wir hoffen jetzt mal nicht nur, dass die Pandemie aus medizinischer Sicht, sondern vor allem auch aus sozialer Sicht bald zu Ende geht, weil das ja tatsächlich wichtige Auswirkungen sind, die man vielleicht immer als so ein bisschen Nebensächlichkeiten abtut, ne? Wenn Sie so auf die Stadt gucken, auf Berlin, wo Sie ja jetzt schon seit vielen Jahren leben, wirken sich denn die Einschränkungen in den Bezirken unterschiedlich aus?
Auf jeden Fall. Eine der Sachen, die wir ausgewertet haben mit unserer Daten, ist die Frage, gibt es eine Verbindung zwischen die Größe der Wohnfläche, die Menschen zur Verfügung steht, und welche Sachen sie vor der Pandemie gemacht haben, und deswegen, wie sehr sind Menschen betroffen von bestimmten Schließungen. Und wir können dann nachweisen, dass zum Beispiel Menschen, die im kleinen Wohnraum wohnen, vor der Pandemie häufiger mit Kindern auf den Spielplatz gegangen sind, als Menschen, die größere Wohnraum haben. Leuchtet ja ein, ne? Größere Wohnraum musst du nicht unbedingt mit die Kleine raus, aber mit größerem Wohnraum hängt ja auch oft im Garten zusammen. Und wir können zeigen, dass Menschen mit einem kleinen Wohnraum zum Beispiel auch Bootsplätze und Basketballplätze und so häufiger nutzen. Also die Strategie, die man sich entwickelt, wenn man klein wohnt, ist, man geht nicht zu Hause mit den Freunden quatschen, aber man geht ins Café. Man trifft nicht zu Hause mit den Kumpels, wenn man 16 Jahre alt ist, aber man trifft auf dem Basketballplatz. Man bleibt nicht mit den Kindern drinnen, man geht mit den Kindern zum Spielplatz. Und all diese Möglichkeiten sind eingeschränkt. Und es ist ja völlig klar, dass diese Einschränkungen sehr unterschiedlich gelebt werden. Und da kommt noch dazu, dass die Art und Weise, wie wir Beziehungen machen, und wie wir uns deswegen auch unterstützen lassen, unterschiedlich sein kann. Das heißt, das Bild von dem Haus, was Sie gegeben haben, die junge Familie, da werde vielleicht die Mutter sich verabreden mit den anderen Mutter, um mal ins Café zu quatschen über, wie schrecklich es doch ist, immer so früh aufzustehen mit den Kindern oder so, oder irgendwelche andere kleine oder auch große Probleme zu besprechen. Jetzt können sie sich nicht treffen im Café, Café hat zu, die gehen zu zweit spazieren. Aber das war eine Zweierbeziehung und das bleibt eine Zweierbeziehung. Wenn man sich aber die Gruppe junge Jugendliche, die sich gerne am Basketballplatz trifft, vorstellt, die waren nicht miteinander zu zweit irgendwo. Diese Idee, dass nur in diese Zweierbeziehungen Austausch und Unterstützung stattfindet, die trifft ja gar nicht auf alle Menschen zu. Und das heißt, die Eingrenzung des Sozialen ist viel größer für Menschen, die sich immer in Gruppenkontexte treffen, als die Eingrenzungen für, und das ist schichtgebunden, höhere Mittelschichtmenschen, die sich eher zu zweit oder zu viert getroffen haben, mit zwei Familien. So. Wenn ich aber klein wohne und ich habe mich immer zu sechs oder zu sieben am Basketballplatz getroffen, ja, dann wird es schwierig.
Total interessanter Punkt, habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht, aber das stimmt. Generell für Sie, die Sie hier leben, was ist denn als Soziologin an Berlin besonders spannend für Sie?
Also was ich in Berlin als doch noch immer ein bisschen Außenseiterin spannend finde, ist das Glaube an den Kiez. Diese Idee, dass der Kiez die wichtigste Ebene ist und dass es da diese fast traumhafte Beliebtheit von diesen Kids-Gedanken, die ist auf die eine Seite sehr schön, auf die andere Seite ist der für eine Soziologin auch ein bisschen problematisch. Da, wenn die Kids sich so entwickeln, wie die sich entwickeln, und wir haben vor kurzem mit Robert Fief mal die Segregation in Berlin ausgewertet, und dann sehen wir zum Beispiel, dass die Segregation nach Ethnizität oder nach Migrationshintergrund, dass ein bisschen weniger wird als für 15, 20 Jahre, aber dass zum Beispiel die Kinderarmut, das steigt die Segregation. Also im Vergleich zu früheren Jahren sehen wir jetzt, dass Kinder, die unter die Armutsquote leben, stärker mit anderen armen Kindern zusammenwohnen, als das für Jahre der Fall war. Und das gleiche gilt für langfristige Arbeitslosigkeit. Und das verschiebt sich nach Stadtrand. Und das ist ja eine Konsequenz der Gentrifizierungsprozess, dass diese Konzentrationen eher am Stadtrand sind. Was ich spannend finde in Berlin, ist, dass diese auf die eine Seite große Kreativität und Einsätze für den Kiezel eigentlich auch sehr für die Außenseite manchmal sehr nach innen gedreht wirken. Und wenn man das kombiniert mit Segregation, dann ist es eigentlich nicht so eine gute Sache. Da es natürlich so ist, dass wenn wir bei uns uns mit unserer Biolade und mit unserer Fahrradstreife und mit unserer Kita beschäftigen, dann ist die Frage, was passiert eigentlich in der Rest der Stadt, nicht mehr so sichtbar. Und manchmal denke ich, da die Frage, was Menschen beschäftigt, die spielen sich nach meinem Eindruck oder nach meinen Forschungsergebnissen doch sehr getrennt ab. In Zehlendorf werden ganz andere Fragen gestellt als in Kreuzberg und in Kreuzberg werden ganz andere Fragen gestellt als in Marsdorf. Und wenn Marsdorf und Zehlendorf und Kreuzberg nicht mehr miteinander reden, so. Und das ist in dieser Kids-Orientierung von außen sehr auffallend, kommt aber auch daher, dass die Stadt unglaublich groß ist und natürlich in seiner Diversität dementsprechend schwierig als Einheit zu erfahren ist.
Sie haben auch im Einstein-Zirkel Large Scale Organization untersucht oder sich genauer angesehen, wie sich die Infrastruktur einer Stadt auf soziale Verhaltensweisen auswirkt. Können Sie uns das an einem Beispiel ein bisschen genauer erklären, was Sie da gemacht haben?
Ja, kann ich mal. Also die Frage der, wie Infrastruktur sich auf die Stadt auswirkt, die haben unterschiedliche Nachwuchswissenschaftlerinnen in diesem Einstein-Zirkel betrachtet und bearbeitet. Jeder von ihren eigenen Projekten, das waren meistens auch Menschen, die an ihrer Doktorarbeit gearbeitet haben. Und ein Beispiel davon wäre zum Beispiel die Dr. Hannah Schilling, die inzwischen promoviert ist. Die hat da in ihrer Arbeit, und ich habe die mit betreut, von jungen Menschen in Abidjan und Berlin, die in prekären Arbeitsumständen arbeiten, geschaut, wie nutzen die die Stadt als Infrastruktur, aber wie machen sie auch die Stadt zu Infrastruktur durch ihre Verbindungen und hat dann geschaut, wie die MitarbeiterInnen von Lieferando in Berlin verglichen werden konnte mit Jugendlichen, das waren dann vor allem Männer, die in Abidjan Telefonguthaben verkaufen. Und das sind eigentlich beide sehr unterschiedliche Praktiken in zwei völlig unterschiedlichen Städten, aber trotzdem sieht man da, dass zum Beispiel das Warten, das, die Praktik von einfach warten, bis irgendwas passiert, dass das sowohl für die Guthabenverkäufer in Abidjan, wie auch für die MitarbeiterInnen von Lieferando, dass das auf gleiche Art und Weise eine Rolle spielt. Und das ist ein Projekt, ein ganz konkretes Projekt, was sich innerhalb dieser Einstein-Zirkel erweitert und besprochen worden ist. Und wir haben uns dann immer mal wieder getroffen, oft auch so über dem Abendessen, was jetzt alles nicht geht, und haben uns dann über diese Projekte ausgetauscht und einander da stimuliert und gefüttert, ne? Wirklich neue Ideen generiert in den Gespräch miteinander.
Fehlt Ihnen das denn auch, der Austausch mit den jungen Leuten, weil er derzeit so nicht stattfinden kann?
Das fehlt mir voll. Das fehlt mir wirklich voll. Ich finde die Einschränkung der Kreativität, die man braucht, um neue Forschungsideen zu entwickeln, die ist sehr, sehr groß, wenn man sich nicht treffen kann. Da das große Nachteil von dieser digitalen Welt ist, dass man kann sich, wenn wir eine Gruppe Forscherinnen jetzt in Zoom treffen, man kann sich ganz schwer unterbrechen. Und unterbrechen im Gespräch ist so wichtig. Wir sagen immer, es ist nicht höflich, wenn man sich in die Rede fällt, aber es ist essentiell. Da wenn Sie anfangen, neue Gedanken zu formulieren zu irgendwelchem Thema und ich habe dann auch eine Idee und ich sage dann zwischendurch mal, ja, genau so. Dann stimuliert das auch wieder, dann denke ich wieder weiter. Und wenn man an die Körper von anderen Menschen spürt, dass sie die gleiche Begeisterung für das, was wir gerade entwickeln haben, ohne diese Körper und ohne dass man sich, und das geht technisch in diese ganze Online-Veranstaltung ganz schwierig, man kann sich nicht in die Rede fallen. Und wenn das nicht geht, dann fehlt diese ganze Atmosphäre. Ich finde es super schwierig, das zu gestalten. Und das ist für uns als Forscherinnen mit fester Anstellung, fester Gehalt und so. Ich würde die Letzte sein, die klagen würde. Eine Kollegin aus Indien, die bei mir einen Forschungsantrag schreiben würde, die hat gerade abgesagt, dass sie letzte Woche 10 Familienmitglieder verloren hat und nicht den Kopf frei hat, um Forschungsanträge zu schreiben. Also nochmal zur Relativierung. Klagen würde ich auf keinen Fall. Nichtsdestotrotz ist es als langfristig geht das so nicht. Langfristig fehlt uns, wenn wir uns nicht sehen, fehlt uns die Nähe, die für wirkliche kreative Austausch notwendig ist. Und ich merke das vor allem bei den Doktorandinnen und die Masterstudierenden, die ihre Abschlussarbeit schreiben, mit manchen Gästen auch eins zu eins mal spazieren, da ohne diesen direkten Austausch, die wir eigentlich bei mir im Lehrbereich sehr auch in einer Gruppe immer gehabt haben. Wir hatten jeden Montag eine Veranstaltung, die heißt Think and Drink. Dann laden wir jemand ein und die hat einen Vortrag und dann am Ende davon wird gequatscht. Und das lässt sich nicht ersetzen. Das geht gar nicht so sehr um den Vortrag. Der Vortrag ist ja der Anlass, aber es geht vor allem um den Austausch. Und das müssen wir wiederherstellen.
Haben Sie denn Tipps oder auch Empfehlungen für junge AkademikerInnen, die in die Wissenschaft gehen wollen, wo Sie sagen, das ist was ich in meiner Laufbahn gelernt habe, was wichtig ist?
Wenn ich zurückblicke auf was ich bis jetzt gemacht habe, was ich da gelernt habe, ist, dass man was machen muss, was man unbedingt machen will. Und ich habe einen Mentor gehabt, Herbert Gans, oder habe ich immer noch, ein großer Soziologe, die an Columbia lehrt in New York. Der hat immer gesagt, du musst erforschen, was du wissen möchtest, und du musst schreiben, was du zu sagen hast. Und mehr ist nicht dran. Und ich glaube, dieses Bedürfnis zu erforschen, was ich nicht verstehe, das zu erforschen, was mir stört, nicht in moralischen Sinne stört, aber da ich nicht verstehe, warum die Welt so tickt, wie die tickt und warum die Sachen so sind, wie die sind, dass diese intrinsische Motivation, die man als Wissenschaftler, junger Wissenschaftler, aber eigentlich für immer haben muss, die kommt her von nur das zu erforschen, was mir wirklich wichtig ist, und ob das jetzt auch noch eine Forschungslücke ist oder was andere dazu gesagt haben, oder das kommt alles nachher. Erstmal geht es darum, dass ich mir da persönlich reinhänge, da ich ein Bedürfnis habe, das wirklich zu verstehen. Und auf die andere Seite, das Zweite, das Schreiben, was du zu sagen hast, das heißt, dass ich versuche in meiner Arbeit vor allem das auszuwerten oder das zu theoretisieren, wo ich wirklich denke, das musste ich jetzt wirklich so mal sagen. Das ist wirklich irgendwas, was mir wichtig ist, das auch in die Öffentlichkeit zu vertreten. Ich habe auch gelernt, dass man Nein sagen muss zu Projekten, wo man nur so halbwegs denkt, naja, da könnte ich ja aus universitär politische oder strategische Gründe könnte ich da mal mitmachen, aber eigentlich interessiert mich das nicht wirklich. Dann ist es sehr schwierig, sich aufzuraffen und das zu tun. Und das muss man nicht. Na, wenn man in der Wissenschaft unterwegs ist. Das ist das große Gut, auch wenn wir unglaublich gerne klagen. Wir haben es natürlich besser als jeder andere, da wir stehen jeden Morgen auf und dürfen uns mit Themen beschäftigen, die wir uns selbst aussuchen. Wir dürfen Studierende lernen, unterrichten, in Seminaren das auf die Tagesordnung stellen, was wir für wichtig halten. Also wir haben eine unglaubliche Freiheit. Und auch in Zeit. Also ich habe 3 Kinder, die sind jetzt schon groß. Und wenn man sich dann fragt, wie hat man das geschafft mit 3 Kindern? Einer der Gründe, warum das relativ machbar war, ist, da ich super flexibel bin. Wenn ich 20 Hausarbeiten korrigieren muss, sind das zwar viele Hausarbeiten, aber ich kann die auch nachts um 1 nochmal korrigieren. Und das große Vorteil von meinem Job in die letzten 18 Jahre schon, war immer, dass ich arbeiten konnte, wenn ich nicht den anderen Job, den Job von Muttersein, machen müsste, und außer die paar Stunden Lehre und so, die an der Uni wirklich festgenagelt sind, ist die freie Planungsfreiheit ist super, super groß. Das andere ist aber, dass man muss ja immer arbeiten wollen. Es hört auch nie auf. So ohne wirkliche Liebe für den Fach muss man es gar nicht machen, wenn man nicht nur das machen will. Und wenn meine Tochter ganz klein war, dann hat sie mal immer an der Bushaltestelle gestanden. Und dann hat sie mal zu mir gesagt, Mama, warum redest du immer mit fremden Leuten? Und jetzt war sie 3 oder so. Und jetzt versteht sie das, dass sie weiß, das ist ihr Fach. Ich rede immer überall mit allen. Und das ist halt Teil von wie ich meine Forschung sehe. Und das hört ja dann auch nie auf. Man ist nie nicht Soziologe in diesem Sinne.
Wenn Sie trotzdem mal diese beiden Jobs quasi pausieren können, zwischendrin nicht Mutter sind oder forschen, an welchem Ort in Berlin verschwenden Sie denn am liebsten Ihre Zeit?
An die Autofürsterei.
Im Stadion, beim Spiel?
Ja.
Als Fan oder als Soziologin, die beobachtet?
Erst als Fan und dann als Beobachter.
Professor Dr. Tanja Blokland, haben Sie gehört, die Soziologin. Sie forscht seit 11 Jahren an der Humboldt-Uni in Berlin am Lehrstuhl für Stadt- und Regionalsoziologie und sie ist Mitglied des Einstein-Zirkels Large Scale Organization gewesen, forscht derzeit dazu, wie Corona den Alltag der Berliner verändert. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, Frau Blokland.
Gerne.